Startklar für Hydrohelden, der Hydraulik-Podcast mit Lars Benk und Andreas Klöß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hydrohelden-Podcast-Folge. Mein Name ist Andreas Klöß und bei mir ist wie immer der Lars Benk. Hallo Lars.
Hallo.
Ja, heute zur ersten Folge des neuen Jahres 2026 haben wir einen besonderen Gast. Wir begrüßen den Max Meister. Hallo Max, freut mich.
Servus, vielen Dank für die Einladung.
Hallo Max.
Stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Ich bin Geschäftsführer oder Mitgeschäftsführer von der Firma Ludwig Meister. Wir sind hier im schönen München oder Dachau. Und wir sind ein technischer Großhändler, das heißt, wir verkaufen Industrieprodukte aller Art, von Antriebstechnik, aber auch Fluidtechnik und Werkzeugtechnik. Insgesamt haben wir 300 Mitarbeiter und 125 Millionen Euro Umsatz ungefähr.
Ja, lieber Mann, wow. Das ist schon eine Hausnummer. Respekt.
Danke.
Und was machst du, wenn du in deiner Freizeit, also wenn du nicht gerade am Logistiken bist und am Verschicken von irgendwelchen Hydraulikkomponenten oder anderen Komponenten?
Also auf der einen Seite tatsächlich beschäftige ich mich natürlich mit meiner Family. Und wenn ich das nicht mache, dann gerne Gewicht heben, Fahrrad fahren und eigentlich noch YouTube-Videos schauen, damit ich meine Neugierde stillen kann.
Okay, spannend. Gewicht heben? Was heißt Gewicht heben?
Also ich habe so ein kleines Home-Gym und da kommt ein- bis zweimal die Woche ein Coach vorbei und der fängt immer erst das Zählen an, wenn es mir schon zu anstrengend ist.
Sehr guter Coach.
Genau. Und da habe ich so ein eigenes Programm und das ziehe ich eigentlich relativ konsequent durch. Also auch keine Rückenschmerzen mehr und also sehr erfüllend.
Ja, cool, ist auch wichtig, ja, definitiv.
Auf jeden Fall. Und Ludwig Meister, was ist deine Aufgabe? Klar, du bist Geschäftsführer, aber für welche Bereiche bist du dann zuständig dort?
Also ich teile mir das ja zusammen mit meiner Schwester und ich bin für den Teil Vertrieb, Supply Chain, also Logistik, Einkauf, Werkstatt und IT zuständig bei uns.
Okay. Spannend. Du hattest gesagt, technischer Großhandel von sagen wir mal, einer relativ großen Bandbreite an Produkten. Was zeichnet euch jetzt im Speziellen aus, sage ich mal, dass ihr tatsächlich auch so einen großen Umsatz mit der Anzahl der Mitarbeiter fahrt?
Also ich glaube, es ist ein bisschen eine Mischung. Also wir sind in einzelnen Nischen technisch wirklich gut aufgestellt. Also beispielsweise, wir haben auch einen eigenen Aggregatebau. Aber wir machen auch Beratung, Auslegung von ganzen Antrieben. Und das haben wir halt kombiniert schon mit einem ziemlich großen Bauchladen an Produkten, die jetzt auch, sag ich mal, technisch nicht so schwierig zu verkaufen sind. Und das ergibt dann in Summe gesehen eben den Umsatz. Wobei wir würden uns also heute schon wirklich noch als technischen Händler bezeichnen. Auch wenn jetzt, es gibt sicher Einzelproduktbereiche wie jetzt Normteile oder so. Da brauchen wir jetzt nicht wahnsinnig viel technische Expertise.
Okay, spannend. Ja, du bezeichnest dich ja selber als Supply Chain Nerd sozusagen. Was für Themen begleiten dich denn da tagtäglich?
Also tatsächlich ist es so, dass das Thema Supply Chain Optimierung, also für unsere Kunden, aber auch für unsere Lieferanten, das ist eigentlich das Hauptthema von mir, weil ich persönlich eben glaube, dass man da sehr viel Mehrwert generieren kann. Also ein Beispiel. Wir fahren zu unseren Kunden, schauen uns da den Wareneingang an und gestalten dann Etikettierung, Lieferscheine und ähnliches so, dass die eben sich viel Zeit einsparen können im Wareneingang. Und ähnliches ist es auch so, dass wir mit unseren Lieferanten versuchen, Supply Chain zu optimieren, um dann eben mit möglichst geringem Bestand eine gute Lieferfähigkeit zu haben. Und in dem Bereich, glaube ich, kennen wir uns gut aus und intern optimieren wir unsere Logistik auch permanent, haben wir relativ viel automatisiert und deswegen, sag ich mal, ist irgendwie Supply Chain Nerd, das sind ja auch die YouTube-Videos, die ich schaue, das interessiert mich einfach, da wollen wir irgendwie immer besser werden, ja.
Okay, ich habe ja auch den einen oder anderen Podcast oder die eine oder andere Podcast-Folge von dir gehört.
Schön.
Und ich weiß nicht mehr, wie die Überschrift war, aber ihr habt eine ganze Menge an Lieferanten, ne? Sag mal eine Hausnummer.
Wir haben 1400 Lieferanten, wobei wir mit den Top 20 wahrscheinlich 65% oder sowas machen. Aber wir haben sehr, sehr viele Lieferanten, das ist richtig, ja.
Mhm. Wie handelt ihr die Lieferanten um Himmels Willen? Wie viele Einkäufer sitzen da? Wie viele lieferantenbetreuende Personen habt ihr bei euch im Unternehmen? Das ist ja echt heftig.
Ja, also wir haben 8 bis 10 Vollzeitkräfte im Einkauf. Das ist gar nicht so viel. Das liegt aber auch daran, weil wir sehr viel hier vollautomatisiert haben. Also beispielsweise jetzt irgendwie bei Parker oder so, da machen wir jeden Tag vollautomatisch per Software einen Dispositionsvorschlag. Und da muss auch nur noch ein Mensch drüber schauen, wenn der irgendwie besonders groß oder irgendwie besonders außergewöhnlich ist. Und die Mitarbeiter kümmern sich eigentlich eher um die, sag ich mal, Eskalationsbetreuung auf der einen Seite, ja, wenn irgendwas nicht klappt. Und auf der anderen Seite eben strategische Lieferantenentwicklung. Also das Daily Business sollte so gut es geht automatisiert laufen.
Ja, Wahnsinn. Da steckt ja richtig Know-how dahinter, ne?
Ja, also kurze Frage von mir noch. Zu euren Kunden, seid ihr da mehr im Industriebereich oder überall unterwegs? Oder wie ist da so die, kann man das sagen, ist es Automotive gesteuert oder was ist so eure?
Also indirekt mit Sicherheit auch Automotive gesteuert, aber unsere wichtigste Kundenbranche ist der Maschinenbau. Das heißt, wir liefern wirklich in die Fertigung. Das ist wahrscheinlich heute bei uns ungefähr 65% vom Umsatz. Das heißt, wir liefern Produkte, die unsere Kunden verbauen und dann weiterverkaufen. Der Rest ist dann Instandhaltung. Das heißt, bei unserem Kunden geht was kaputt und er braucht schnell ein Ersatzteil beispielsweise. Also das heißt, Hauptfokus Maschinenbau.
Habt ihr dann auch eigene Monteure, die rausfahren für den Service?
Oder? Ja, haben wir, wobei man sagen muss, natürlich nicht an allen Standorten. Das läuft schon eher dann hier in und um München, wobei die können schon auch mal weiterfahren, aber dann muss es auch irgendwie ein größerer Einsatz sein, ja.
Na klar, muss halt das alles zusammenpassen. 600 Kilometer fahren, um die Schraube anzuziehen, macht jetzt nicht wirklich Sinn.
Genau, versuchen wir zu vermeiden.
Sehr schön. Max, du hast ja wie schon erwähnt deinen Podcast namens Max und die Supply Chain Helden. Um was geht es denn da? Ich habe 1-2 Folgen angehört und für welches Publikum könnte das denn interessant sein?
Das ist für alle, würde ich mal sagen, die in der Intralogistik und im Einkauf unterwegs sind, interessant. Und ich kriege auch immer sehr gutes Feedback von meinen Wettbewerbern, also für die ist es anscheinend auch interessant, aber tatsächlich Einkauf und Logistik sind so die beiden Bereiche, die ich eigentlich am meisten, da bearbeite.
Aha, sehr schön, okay. Ich habe eine Folge angehört, da ging es um Einkauf at Ludwig Meister 2030. Mhm. Was steckt da dahinter und was geht es da konkret?
Da haben wir ein bisschen eigentlich beschrieben, was wir so für Trends sehen für die Zukunft. Und ein Trend ist natürlich KI und der andere ist aber auch echt Collaboration, also wirkliche Zusammenarbeit, weil das einfach aus meiner Sicht, weiß nicht, wie das da bei euch ist, aber das ist ganz oft nicht das Hauptthema, sondern die einzelnen Firmen versuchen für sich selber das Optimum rauszuholen. Aber wenn man wirklich zusammenarbeiten würde, wäre wahrscheinlich sogar noch ein größerer Erfolg möglich. Und das sind so die beiden Themen, wo wir ein bisschen beschrieben haben, wie wir die versuchen wollen, in Zukunft noch mehr zu bespielen, ja.
Ja, kann ich bestätigen. Andreas, du bestimmt auch. Also eine richtige Kooperation, Partnerschaft ist wesentlich mehr wert, wie wenn jede einzelne Position sozusagen versucht, das Beste rauszuholen. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, ja. Das Problem ist, viele sind dann nicht dazu bereit irgendwie. Ne? Da fehlt noch so dieser gemeinsame Wille, auch gerade im Logistikbereich, irgendwas zu bündeln. Also gerade wenn ich, komme später noch drauf, auf das Thema Fernost, wenn du dann natürlich keine Stückzahlen hast, keine Mengen hast, dann sind die Fachkosten halt auch extrem hoch. Und wenn du das irgendwie bündeln könntest, wäre das halt schon spannend.
Ja, absolut. Also da stimme ich zu. Wir machen das so, dass wir bei schwierigen Verhandlungen oder, sag ich mal, Themen, dass wir uns immer hinsetzen und dann wirklich die Frage stellen, wie würden wir das lösen, wenn wir eine Firma wären? Und um diesen Silo-Gedanken einfach ein bisschen aufzubrechen. Wir haben aber auch oft das Problem, dass wenn wir irgendwelche Besprechungen haben, dass wir oft nicht mit den Entscheidern eigentlich sprechen. Und wenn man wirklich kollaborieren will, da brauchen wir schon Entscheidungen da dafür. Das wird euch mit euren Lieferanten, schätze ich, ähnlich gehen.
Ja.
Definitiv. Ja, ist so, definitiv. Also klar, je länger man sich kennt, desto besser fluppt es dann auch irgendwann mal. Das muss man auch ganz klar sagen. Gerade zu Anfangszeiten ist es ein bisschen schwierig. Wobei viele das, glaube ich, auch verstanden haben. Also, dass eine richtige, echte Partnerschaft und Kooperation für beide Seiten wesentlich mehr bringt und vor allem dann auch am Ende des Tages ja für den Kunden, der ja dann auch irgendwann mal irgendwie Ware haben möchte, Service haben möchte, Informationen oder sowas. Ne? Das stimmt natürlich. Jetzt hast du gerade schon das Stichwort erwähnt, KI. Wie kann man sich das vorstellen? Was tut die KI da für euch? Welchen Nutzen habt ihr da davon?
Also tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile über 40 Anwendungen haben, wo wir KI jeden Tag nutzen. Also wir haben im Jahr 2025 über 3 Milliarden Token verbraucht von OpenAI. Also das ist wirklich produktiv genutzte.
3 Milliarden?
Ja, ja.
Okay, das sind ein paar. Da komme ich mit meinen paar hundert noch nicht so ganz klar.
Ja, das ist
Wahnsinn.
Von, ich sag mal, Belegerfassung, also wenn uns jemand ein PDF schickt, dass wir das automatisiert in einen ERP-Beleg umwandeln, bis hin zu bei uns im Wareneingang, Wareneingangsbuchungen kontrollieren über Fotos. Wir haben in der Logistik einen Piece-Picking-Robot, der ohne Teaching und ohne Stammdaten arbeiten kann. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und eigentlich in fast allen Bereichen, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist auch, sag ich mal, für uns die gewählte Strategie für die Zukunft. Also wir bauen das alles selber. Also das heißt, da jetzt haben wir schon ganz gutes Know-how aufgebaut, ja.
Da habe ich natürlich jetzt direkt Fragen, weil das ist auch ein Thema, mit dem ich mich intensiv
beschäftige. Andreas, deine Augen leuchten schon.
Da. Ja, geht schon los. Ich habe da nämlich gerade die letzte Podcast-Folge von dir gehört, mit dem Professor von, ich habe den Namen.
Rosenheim, ja. Der ja. Robert Kuttler, ja.
Genau, da geht es ja um das Thema, wie automatisiert ihr? Also ich glaube, ihr nutzt N8N, wenn ich das gehört habe, auch.
Das hatte er vorgeschlagen, aber wir haben tatsächlich, wir auch das machen wir intern, weil ich persönlich der Meinung bin, sozusagen, du musst immer die Daten, die du zurückbekommst, vergleichen und beurteilen, wie gut ist die Qualität. Und unsere Daten geben wir nicht raus, deswegen machen wir das intern. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, ja.
Ja, nee, also ja, weil ich beschäftige mich halt auch so ein bisschen mit dem Thema. Du kannst ja ein N8N auch lokal hosten, also da hast du natürlich die Daten dann wieder bei dir. Klar, die Frage ist halt immer, was macht die KI mit den Daten? Ne? Das ist immer so das Thema. Also müsstest du dein eigenes LLM auch irgendwo installieren, was ja auch kein Problem wäre. Aber finde ich ein spannendes Thema. Also das interessant, ja, dass ihr das so intensiv schon nutzt.
Ja, ja, absolut. Also tatsächlich ist es so, dass wir haben als Unternehmensziel, in 10 Jahren den Umsatz zu verdoppeln mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitern. Und das werden wir nur über Automatisierung und KI schaffen, weil wir ansonsten gar nicht eigentlich den Betrieb aufrechterhalten können, weil bei uns 30% in Ruhestand gehen die nächsten 10 Jahre. Also das ist Aufgabe genug.
Spannend. Ja, da können wir uns vielleicht nochmal separat drüber unterhalten, über das Thema.
Gerne, gerne.
Jetzt kommen ja viele unserer Hörer aus der Hydraulikbranche, logischerweise aus kleinen mittelständischen Hydraulikunternehmen. Wo siehst du denn die typischen Schwachstellen, Logistikschwachstellen und bei solchen B2B-Unternehmen, bei solchen kleineren, und wo brennt es da am meisten? Kannst du das irgendwie beantworten?
Also da kann ich nur über die Erfahrungen sprechen, die ich praktisch auch bei unseren Kunden oder auch bei anderen Firmen vor Ort gesehen habe. Logistik ist halt ganz oft nicht deren Kernkompetenz, sondern die sind super gut im Service, in der Konstruktion, wirklich in, sag ich mal, im Fertigen. Und da fehlen ganz oft die, sag ich mal, internen IT-Prozesse, um das wirklich sauber überhaupt gestalten zu können. Und das andere ist aus meiner Sicht schon ein relativ niedriger Automatisierungsstand in der Regel. Also es gibt natürlich auch welche, gerade wenn es ein bisschen größer wird, aber es ist schon so, dass nicht viele Firmen ihre Logistik automatisiert haben, ja.
Okay. Ja, das sehen wir eigentlich auch so, ne? Also ich meine, gut, wir haben unsere Logistik auch nicht automatisiert, aber dafür sind wir eigentlich auch noch zu klein. Aber wir versuchen natürlich auch, Prozesse so gut wie es geht mittlerweile zu automatisieren, einfach um da auch Ressourcen zu sparen, beziehungsweise Ressourcen, die wegfallen, wegbrechen, die zu ersetzen, ist halt auch immer schwierig, jetzt in Person von Menschen. Ja? Wenn du natürlich dann über eine KI da irgendwelche Sachen ein bisschen kompensieren kannst, ist das natürlich schon hilfreich.
Ja, und das hilft vor allem halt auch für die Zukunft. Also alles, was man automatisiert und standardisiert, erhöht eigentlich die Qualität der Firma. Also ist zumindest meine Auffassung.
Ja, definitiv. Ja, definitiv. Ich hatte heute tatsächlich einen Fall, hat jetzt mit großer Automatisierung, KI nichts zu tun. Aber da sieht man mal wieder, wie einfach es eigentlich sein kann. Ne? Ruft heute Morgen, heute Mittag, nach der Mittagspause, ruft ein Kunde an und sagt, oh, hätte ich dies und jenes Produkt? Sag ich, ja, habe ich am Lager. Super. der große Hersteller kann es nicht liefern, weil sie schon Freitagmittag um eins, ne?
Mhm.
Sag ich, ja gut, manchmal muss ich halt dann einfach ins Lager gehen, gucken, haben wir, ne? Also System, klar, da gehst ins Lager, packst das Ding ein, gibst ein UPS mit, dann ist der Kunde happy. Das war eine Sache von einer halben Stunde. Aber da war der Prozess bei denen so, dass sie ja gesagt haben, ja, nee, also bei uns ist der Regelversand heute abgeschlossen. Unsere Systeme sind sozusagen zu, wir können nichts mehr machen. Und der Kunde steht auf der Baustelle und sagt, ja, prima. Und du? Ja, jetzt warten wir mal, bis Montag ist, ne? So auf die. Mhm. Das ist ja auch manchmal gut gedacht, aber hilft halt dem Kunden am Ende vom Tag auch nicht mehr.
Nee, absolut. Und also wir hatten früher in allen Standorten eigene Läden, wo man abholen konnte. Das muss ich ehrlich sagen, das haben wir während Corona geschlossen und auch danach nicht mehr aufgemacht. Aber was wir haben, sind so, sag ich mal, so wie so DHL-Boxen. Also das steht hier in Dachau vor der Firma. Da kannst du auch nachts um eins dein Zeug noch holen und wir sind bis 18 Uhr da. Und dann packen wir das in die Box und dann kannst du auch da deine Sachen holen. Also das ist zumindest ein bisschen Flexibilität aufrechterhalten. Und tatsächlich ist es aber so, ich glaube, wir haben am Tag 25 Abholungen und meine Firma heißt aber bei Google, also wenn du Ludwig Meister eingibst, dann heißt meine Firma Ludwig Meister, Klammer auf, kein Verkauf vor Ort, Klammer zu. Weil wir so viele Leute haben, die teilweise 2 Stunden irgendwo hierher fahren, weil sie das halt vor 20 Jahren schon gemacht haben.
Ach, aber liebe Güte.
Das, schauen wir mal, ob ich das noch erlebe, dass das nicht mehr passiert. Gucken wir mal, ja.
Okay. Okay, spannend.
Vielleicht, wenn diese schon seit 20 Jahren kommen, wenn die irgendwann in Rente gehen, dann wird es besser.
Ja. Dann wird es besser, genau.
Max, jetzt kommen ja viele Komponenten mittlerweile aus China oder aus Fernost, ja, China überwiegend, also Ventile, Dichtungstechnik und verschiedene andere Komponenten. Jetzt gab es ja gerade in der Corona-Zeit logistisch so ein paar Problemchen auch in China. Dann gab es das Thema Suezkanal. Wie ist denn momentan die größte Herausforderung bei dem China-Sourcing? Wo siehst du die? Was gibt es da für Probleme und wie kann man die lösen?
Also aus meiner Sicht ist es so, dass das geopolitische Risiko einfach sehr hoch ist. Also sage ich auch aus meiner Sicht, sollte China Taiwan angreifen und es kommen irgendwelche Sanktionen oder ähnliches, dann haben wir alle sowieso andere Sorgen, weil dann geht's richtig rund. Und da muss ich ehrlich sagen, das bereitet mir schon Bauchschmerzen. Tatsächlich ist es so, dass wir fast kein Direct Sourcing aus China machen. Eben auch aus diesem Grund. Also ich habe da es gibt immer wieder den Wunsch, dass wir das mehr machen, aber bisher habe ich mich da ziemlich dagegen gewehrt. Aber ich glaube, wo du vor allem recht hast, ist, viele Hersteller von mir sourcen einzelne Komponenten aus China und verbauen die vielleicht und liefern es weiter oder packen es auch nur um und liefern es weiter. Und hier sehe ich schon auch tendenziell immer noch sehr volatile Frachtpreise. Und dieses geopolitische Risiko. Da, wenn man eine Supply Chain heute vernünftig plant, muss man das aus meiner Sicht auf dem Schirm haben.
Mhm. Aber schwierig, ne? Weil es ja teilweise wirklich unberechenbar ist. Also KI und Rechenzentrum hin oder her. Ne? Aber sag mal, wenn da Dinge passieren, die du nicht berücksichtigen kannst in der Planung, in der Kalkulation, dann stehst du natürlich erstmal da, ne?
Absolut. Deswegen auf jeden Fall mehrere Bezugsquellen versuchen, sich aufzubauen, auch wenn es teuer ist. Und es ist auch so, beispielsweise die ganze Zollthematik aus USA betrifft uns in manchen Teilen auch. Also dementsprechend zweigleisig fahren oder dreigleisig und wirklich gucken, wo muss ich strategisch mir weitere Quellen aufbauen. Und das ist tatsächlich was wir versuchen im Einkauf strategisch zu machen. Aber es ist total schwierig, also ist korrekt, ja.
Ja, das Problem ist ja auch die Preissituation. Ne? Also wenn du jetzt guckst, im Moment haben wir ja wieder einen Markt, da ist es ein Einkäufermarkt. Die viele Hersteller gucken halt momentan wirklich extrem nach dem Preis. Da geht es denen nicht drum, ob die jetzt aus China kommen oder aus keine Ahnung wo. Da geht es wirklich im Moment ums Geld. Und das ist halt dann auch natürlich ein gewisses Problem, weil auf der anderen Seite willst du natürlich dich unabhängig machen von Ländern wie China oder auch USA. Auf der anderen Seite China ist halt günstiger, ist einfach so. Und dann wird es halt schon ja sportlich dann teilweise.
Das ist sehr, sehr schwierig. Also das ist in dem gleichen Dilemma stecken wir auch. Und ich bin selber überrascht, was für ein schlechtes Schmerzgedächtnis die Firmen haben. Weil während Corona, jeder, der versucht hat, bei IKEA eine Küche aufzubauen oder zu kaufen und aufzubauen, weiß, wie schwierig da Supply-Chain-Themen waren. weil da waren keine Scharnierknöpfe oder Fronten da. Und wir in der Logistik oder wir in der Industrie machen, finde ich, da eigentlich den gleichen Fehler wieder. Also das, ich sehe das total kritisch. Uns kostet das mit Sicherheit zum Teil Umsatz, weil wir bei in manchen Produktbereichen auch nicht mehr so wettbewerbsfähig sind. Aber tatsächlich, Stand heute, ist es unsere Strategie, möglichst wenig China-Import.
Ja, interessant. Also finde ich auch spannend, wie ihr darüber denkt. Jetzt ist ja so, dass Hydraulikteile sind ja oft schwer, sperrig, ölig. Ne? Wie der Uli Hilschemer sagt, bin ich ölig, bin ich fröhlich. Den Spruch, den muss ich irgendwie immer bringen, der gefällt mir so gut. Was kann man denn tun? Oder viele Hydraulikbetriebe haben ja auch dann chaotische Lager. Und was kann man denn tun, um da die Lagerhaltung zu optimieren, ohne dass man gleich so ein riesen Autostore-Lagersystem kaufen muss, was mehrere Millionen kostet?
Also grundsätzlich, glaube ich, ist auch hier über eine gute Lagersoftware schon sehr viel machbar. Also da muss ich gar nicht unbedingt in Hardware investieren, sondern einfach optimale Platzausnutzung und optimale, Lagerplatznutzung, also dass die Produkte an den richtigen Stellen liegen, das ist schon ein großer Hebel. Wir haben zum Beispiel unser Palettenregal stand heute auch noch nicht automatisiert. Das planen wir gerade, aber das haben wir noch nicht. Und deswegen, also da wäre mein erster Rat immer, sich das Thema Software und Datenhaltung anschauen. Also das heißt, wo habe ich die richtigen Stammdaten, wo kann ich gute Empfehlungen geben, welche Produkte wo liegen sollen. Und da sind, denke ich, schon wirklich gute Hebel und da kann man einiges erreichen, ohne jetzt einen Autostore oder sowas zu kaufen. Also das ist auch, das ist ja für jede Firma unterschiedlich, also das lohnt sich nicht immer, ja.
Jetzt habe ich da direkt nochmal eine Frage zu. Ihr macht viel mit KI, ihr macht viel mit Software. Stemmt ihr das alles im eigenen Haus oder habt ihr da externe Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet?
Also wir haben ein zentrales ERP und drei Datenbanken, aber vor allem eine Oracle-Datenbank. Und alles, was wir zusätzlich bauen, bauen wir selber, bis auf den Webshop. Den haben wir im Moment noch ausgelagert. Aber ansonsten bauen wir alles selber im Haus, ja.
Das heißt, ihr habt ein paar Software-Ingenieure im Haus, die sich den ganzen lieben langen Tag mit solchen Themen beschäftigen.
Genau, also ich würde sagen, wir haben aktuell so fünf Entwickler, vielleicht sind es auch schon sechs, wobei man dazu sagen muss, dass wir schönerweise auch Systementwickler ausbilden. Also Ausbildung ist bei uns insgesamt einer der wichtigsten strategischen Baustellen oder Bausteine. Mhm. Und seit wir selber Entwickler ausbilden, sind wir viel leistungsfähiger. Also das ist, da freue ich mich tatsächlich, dass uns das gelungen ist. Und wir wollen das auch in Zukunft weiterhin selber bauen, ja.
Ich stelle mir das tatsächlich unheimlich schwierig vor, dass man da in der eigenen Firma, sag ich mal, eigene, geile, flexible, funktionierende Systeme baut. Ist das ein Trugschluss? Ich denke mal, da gibt es ja die Riesenfirmen, die Tagessätze aufrufen, dass die schwindlig wird. Kriegt ihr das so gestemmt?
Ja, also wir haben Einkaufssoftware selber gebaut, CRM-Software selber gebaut, die ganzen KI-Schnittstellen. Also das tatsächlich machen wir alles selber. Und aus meiner Sicht ist der große Vorteil, wenn man es selber macht, du musst nicht erst 10 Consulting-Tage bezahlen, um irgendjemanden das Geschäft Großhandel zu erklären, der keine Ahnung hat, sondern wir können wirklich gleich anfangen. Und natürlich ist es so, dass der erste Schritt da schon schwierig ist. Also das will ich auch überhaupt nicht verheimlichen. Aber wenn du das dann mal eine gewisse Zeit lang machst und du hast eine gute Datenstruktur, du hast APIs, wo du praktisch Systeme miteinander reden können, dann werden da plötzlich Sachen möglich, die wirklich cool sind. Also und ich glaube, dass die Programme auch wirklich heute Hauptdifferenzierungsmerkmal von Ludwig Meister sind, ja.
Und das glaube ich sofort, ja. Wann habt ihr damit angefangen, mit der Softwaregeschichte, dass ihr das in Eigenregie macht?
Also das ist jetzt sozusagen der Upturner. Also ich würde mal sagen, das erste richtig große Projekt war unsere Einkaufssoftware und die hat 2009, 2010 angefangen. Also wir machen das jetzt wirklich schon seit vielen Jahren und dann kamen die einzelnen Module da eben so dazu. Aber heute ist tatsächlich eigentlich ein Riesenvorteil, weil durch diese KI-Thematik wird es eher schneller werden als langsamer, ja.
Ja, Wahnsinn, super. Richtig spannend, ja.
wenn wir nochmal über das Thema KI und über deine Vision sprechen, Einkauf Ludwig Meister 2030. Du hast vorhin schon kurz angedeutet, dass die KI immer mehr übernehmen wird. Wie wird das den Einkauf verändern? Und auch, wie wir vorhin gesagt haben, menschliche Einkäufer, das hast du schon ein bisschen angedeutet, werden wir wahrscheinlich nur noch zur Kontrolle brauchen. Was würde es für Hydraulikunternehmen bedeuten?
Also ich glaube schon, dass wir also über das ganze Thema Datenoptimierung sehr viel machen können. Das werdet ihr wahrscheinlich auch indirekt davon profitieren, weil ich das so sehe, dass wir beispielsweise schlechte Stammdaten automatisiert verbessern können. Das machen wir heute schon. Aber das wird richtig spannend und da können wir natürlich auch einen echten Mehrwert generieren für die Kunden, weil es bessere Dokumentation, bessere, sage ich mal, Spezifika, das, also da glaube ich, wird echt viel passieren. Und ansonsten in der Prozessautomatisierung, glaube ich, wird auch sehr viel passieren, weil einfach die Kommunikation auch zu Einzelthemen automatisiert werden kann. Also du kannst, ich sage jetzt mal ein Beispiel, dir fehlt auf einer Auftragsbestätigung ein wichtiger Teil. Sage ich mal, irgendeine Information, irgendwie einen Liefertermin für einen Artikel, das wird vollautomatisch angefragt beim Lieferanten und dann bei uns ergänzt und wir geben es natürlich vollautomatisch an die Kunden weiter. Mhm. Also Datenqualität und Automatisierung werden da die ganz großen Treiber sein. Was ich nicht glaube, ist, dass wir vollautomatisch nachverhandeln und dass da wirklich was rauskommt. Am Ende reden da dann zwei Bots miteinander und die sind haben beide die gleiche Schulung gehabt, ja. Also da bin ich noch skeptisch.
Nur die Quelle ist eine andere, ne?
Ja, genau. Also das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, dass die Prozesse einfach die Qualität wirklich zunehmen wird, ja.
Mhm. Ja. Also gerade das Thema Produktdaten, Stammdaten, da gebe ich dir vollkommen recht, das machen wir mittlerweile auch schon. Was wir mittlerweile auch tun, ist Lagerbestandsplanung KI-basiert. Also wir haben da auch uns eine Software angeschafft, allerdings von einem Anbieter hier bei uns in der Region, der so ein Startup. Die machen halt eine KI-basierte Lagerbestandsplanung. Mhm. Die Prognose ist dann wirklich, Prognosegenauigkeit ist dann über 90%. Also das ist halt auch schon relativ.
Wie heißen die?
Grateflow.
Ah, okay, ja.
Grüße gehen raus an den Daniel und an den Markus.
Ja, nee, also das glaube ich auch. Tatsächlich ist es bei uns so, wir haben ein eigenes Machine Learning Modell, wo wir und die Wiederbeschaffungszeiten berechnen. Die sind für mich fast noch wichtiger als die Verbrauchsprognosen, weil das bei uns ein ganz elementarer Teil von der Software ist. Und da werden wir noch nicht dramatisch besser über Machine Learning. Aber an dem Thema sind wir auf jeden Fall dran und versuchen das zu verbessern. Ja.
Mhm. Zum Thema Verhandlung und KI habe ich noch einen interessanten Ansatz bei einer Studie gelesen, gehört. Und zwar hat ein großes Automobilunternehmen, ich weiß nicht, wo es sitzt, spielt ja auch keine Rolle, hat verschiedene Vertragswerke der ganzen Lieferanten, und das müssen hunderte bis zu tausende Dokumente sein, über eine KI sozusagen lesen lassen, in Anführungszeichen, um die Rabattstrukturen sozusagen richtig vollumfänglich auszulesen, einzuarbeiten, System, und dann auf Basis der Rabattstruktur dann wirklich auch Einkaufsbestellvorschläge zu machen. Und das hat relativ lange gedauert, das Projekt, ich weiß nicht wie lange, aber die Einsparung lag im dreistelligen Millionenbereich.
Super.
Nur weil die Rabattstruktur, weil halt der Fritz Müller wusste, ja, bei dem einen kriege ich 3%, beim anderen 2,5%, aber der wusste halt nicht, was passiert, wenn ich die Stückzahl ein bisschen erhöhe. Ne? Und das dann über hunderte Lieferanten hinweg, das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend, so viel zum Thema Effizienz der KI oder was für einen Nutzen hat man dann da hinten raus. Ne?
Ja, es ist eine fantastische Zeit, in der wir leben. Also wahnsinnige Chancen. Tatsächlich freue ich mich da auch, die Sachen auszuprobieren. Ne?
Sehr schön, Max. Sehr schön, ja. Okay, dann würde ich sagen, Max, ich glaube, wir könnten noch stundenlang über das Thema sprechen. Wir sind auch so ein bisschen KI- und Automatisierungs-Nerds, auch wenn es vielleicht ein bisschen auf einer schmaleren Spur ist, wie ihr macht. Aber war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielleicht können wir zur gegebenen Zeit nochmal einen Podcast zusammen machen zu einem speziellen Thema.
Gerne.
Würde ich auf jeden Fall sagen, Dankeschön für das informative und angenehme Gespräch, Max. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg mit deinen ganzen Projekten, die du da vor dir hast. Ich sage zum Andreas immer, du hast 799 Baustellen, jetzt kommt eine dazu, und ich habe so das Gefühl, das ist bei dir nicht viel anders. Aber wenn es Spaß macht, dann ist es ja schön. Wir werden deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinken und freuen uns natürlich auch, bald wieder von dir einen Podcast zu hören. Von dem her sage ich nochmal Dankeschön an die Runde.
Ja, vielen Dank, Marc. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, Max. In dem Fall auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht, uns zuzuhören. Mal ein bisschen ein anderes Thema, nicht so techniklastig wie sonst, gehört auch dazu, weil die Lieferkette muss ja auch passen und irgendwann müssen die Produkte auch pünktlich ankommen, so wie es der Ludwig Meister macht. Dankeschön.
Dankeschön.
Ciao. Danke, ciao.
Ciao. We'll be right back.